RB Leipzig kämpft seit Wochen gegen eine Ergebniskrise, rutscht in der Tabelle ab, scheiterte im Pokal und trotzdem korrigiert RB-Aufsichtsratschef Oliver Minzlaff die Saisonziele sogar nach oben. Nicht mehr nur die Teilnahme am internationalen Wettbewerb, sondern die Champions League ist jetzt das Ziel. Wir fragen uns vor dem richtungsweisenden Spiel mit Dortmund. Ist das ein Machtwort als cleverer Weckruf in einer Phase der Unsicherheit? Was macht so eine Kampfansage mit einer Mannschaft, die gerade wackelt? Und wie viel Champions League steckt wirklich in RB Leipzig?
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und ihr seht ihn schon im Bild von Sky, der RB Leipzig-Reporter. Philipp Hinze ist da. Hallo Philipp.
Moin, Malte, grüß dich.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns und ein bisschen auf die Lage in Leipzig mit uns blickst. Eigentlich heißt es ja im Journalismus keine Witze mit Namen. Klein kann ich dir zum Einstieg nicht ersparen. Heute ist der Tag der Minzschokolade. Wir sprechen über Oliver Minzlaff. Na gut, komm, den packen wir gleich ganz schnell wieder weg. Geht lieber ins Sportliche. Ist das Führungsstärke, diese Champions-League-Forderung, oder ist das vielleicht auch ein Timing-Problem bei ihm gerade?
Nee, ich finde es eher normal. Also mich hat eher überrascht, so dieses Wording, wir wollen ins internationale Geschäft zurück. Klar, da bist du erstmal ein bisschen vorsichtig, ein bisschen bedacht. Aber so ehrlich müssen wir sein, wenn du aufs Transferfenster schaust, dann wäre hier mit Conference League, auch mit Europa League, niemand so wirklich happy. Also in Leipzig zählt eigentlich nur am Standort Leipzig mit diesem Riesensponsor im Rücken die Champions League aus vielerlei Hinsicht. Deswegen hat es endlich mal jemand ausgesprochen und gestern hat auch Benny Henrichs dann nachgezogen im Sky-Interview, hat da auch klar verraten, unser Anspruch muss die Champions League sein. Und so sehe ich das beim Blick auf den Kader und all das, was hier drumherum passiert. Geschäftsstelle neu für 60 Millionen Euro. Ganz genauso.
Aber gerade in so einer Phase, wo es sportlich dann doch eher in die andere Richtung zeigt, ist das nicht auch etwas, was Druck auf die ja doch recht junge Mannschaft dann macht?
Aber ich finde, Druck ist dann auch erlaubt. Ne? Also wenn du immer wieder viel Geld in die Hand nimmst, auf der anderen Seite auch viel Geld einnimmst, keine Frage. Aber wenn du eben darauf aus bist, immer wieder Top 4 oder besser Fußball in der Bundesliga zu spielen, dann musst du eine Mannschaft auch mal Druck abkönnen. Sind wir ehrlich, auf St. Pauli, zu Hause gegen Mainz, zu Hause gegen Wolfsburg, wenn du da 2 von 9 Punkte holst, dann muss es von oben eben auch mal ein bisschen Pfeffer geben. Von daher, mich hat das ehrlich gesagt nicht überrascht. Und es passt einfach auch zu Oliver Minzlaff, eben klar die Dinge ansprechen, die ihn stören, die ihn nerven.
Er prescht ja auch nicht das erste Mal vor, erinnern wir uns zurück, Saison 24/25 zu Beginn, da hat er ja beklagt, dass sie, also RB, leider noch nie da waren, wenn die Lücke zum Meistertitel dann aufgegangen ist. Danach ging es dann aber eher bergab, die schwächste Bundesliga-Saison der Leipziger Vereinsgeschichte. Sie haben Europa verpasst. Siehst du da jetzt irgendwo Parallelen? Der Kollege Javier Caceres hat in der SZ einen wirklich schönen Satz geschrieben. Ich lese ihn dir mal kurz vor. Es gehört zu den wiederkehrenden Phänomenen bei RB, dass sich im Anschluss an Minzlaffs öffentliche Äußerungen schon nach einem Zeitraum, der für die Fertigstellung einer Instantbrühe ausreichen würde, der Eindruck aufdrängt, der richtige Moment war das jetzt eher nicht.
Ja, also Parallelen erkennt man, finde ich, in den 1, 2 vergangenen Spielen. Ich fand zu Hause Mainz, das hättest du letzte Saison genauso abspielen können, einmal auf Play, das hättest du nicht unbedingt unterscheiden können. Auch auf St. Pauli war ein ähnliches Spiel, aber zum Beispiel zu Hause Wolfsburg, also im Normalfall führst du zur Halbzeit 3 oder 4-0. Kamil Grabara brutal, RB dafür mit wahnsinniger Abschlussproblematik und dann schleicht sich eben auch sowas in eine junge Mannschaft ein. Oh, wir schießen kein Tor, jetzt fangen wir auch noch 2 und zack, hast du wieder eine kleine Ergebniskrise, dass sie in München gut gespielt haben im Pokal, spielt dann auch ganz schnell keine Rolle mehr, weil sie eben auch rausgeflogen sind. Fakt ist, holen sie gegen die 3 Kleinen, die ich gerade genannt habe, 7 oder 9 Punkte von 9 möglichen, würden wir jetzt auch ganz anders sprechen. Wir merken also wieder mal, geht es um Kleinigkeiten im Fußball, aber ich finde es völlig richtig, dann von oben die Sinne auch nochmal zu schärfen und es war ja auch kein Draufhauen. Es war einfach nur, ich möchte mit der Mannschaft in die Champions League und genauso sieht die Vision von Red Bull auch aus.
Hat eine Formulierung oder eine Erwartung formuliert. Ole Werner hat dagegen gesagt, naja, aber wir haben ja trotzdem eine Entwicklung, die wir gehen müssen. Muss er als Trainer natürlich auch sagen, weil es ja auch sein täglich Job ist, eben die Mannschaft dann zu entwickeln. Und du sagst zwar, ja, Kader ist gut zusammengestellt, aber wenn man aufs Transferfenster im Sommer guckt, es sind ja doch nicht mehr so diese Unterschiedsspieler im Kader, die man vielleicht in den letzten Jahren immer noch hatte. Wenn man da einfach mal guckt, natürlich ein Upamecano war dabei, ein Simmons war dabei, es waren ja Dani Olmo zum Beispiel auch, das waren ja alles deutlich klingendere Namen, ohne den jetzigen da nahe treten zu wollen.
Stimmt, wobei man sagen muss, Xavi Simons, Luis Openda, vergangene Saison auch keine Unterschiedsspieler gewesen, eher für Unwohlsein innerhalb der Kabine gesorgt. Wer kannte Dani Olmo vor seinem RB-Transfer? Wer kannte Dominik Szoboszlai wirklich vor seinem RB-Transfer nach Leipzig? Und jetzt ist es eben Jan Diamondé, jetzt ist es ein Antonio Nusa oder auch ein Romelu, die in die Fußstapfen treten wollen. Fakt ist aber auch mit der Transferstrategie, dass du eben nicht diesen 26-jährigen absoluten Topstar holen willst, den man wahrscheinlich so in Leipzig auch nicht bekommt, auch nicht mit der neuen Gehaltsstrategie von Marcel Schäfer. Also es beißt sich vielleicht nicht wirklich entwickeln zu dürfen, was den Tabellenplatz betrifft und eben das jüngste Team der Liga, was Ole Werner nun mal hat. Ich verstehe ihn da auch, dass er ein bisschen bremsen muss, aber Fakt ist, kommt RB nicht in die Champions League, dann ist man bei Red Bull definitiv unzufrieden. Da sagt keiner, och, Euroleague machen wir auch mit.
Weil es ja auch ein paar Implikationen dann noch hat, die sich auswirken auf alles. Da gucken wir auch gleich natürlich nochmal drauf. Aber wenn wir auf die Lage der Leipziger momentan gucken, dann fällt ja auf, bis zum 13. Spieltag waren sie noch Tabellenzweiter. Bayernjäger hatten ja zeitweilig sogar 6 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions League-Platz. Danach ging es dann eher in die andere Richtung. Nur 3 Siege, Freiburg, Heidenheim und Köln, also Must-Win-Siege. Aber eben auch, du hast es gesagt, Pleiten gegen Teams, wo man jetzt auch nicht unbedingt verlieren muss als RB Leipzig. Wo siehst du die Gründe für dieses Abrutschen?
Ich glaube, der Schein, er trügt etwas, wenn man auf die Hinrunde schaut, weil da hatten sie auch so 50, 50, fast schon 40, 60 Spiele aus ihrer Sicht dabei, die sie aber gezogen haben. Ich erinnere mich, Auswärtsspiel in Wolfsburg gewinnen sie, dürfen sie niemals gewinnen. Weltklasse Peter Gulaschi zu Hause, HSV. HSV macht ein Riesenspiel, gewinnt RB mit einem Tor Vorsprung. Auch das gewinnen sie normalerweise nicht. Und auch Auswärtsspiel in Mainz. Auch da hatten sie wirklich erhebliche Probleme. Aber es war so ein paar Spiele dabei. Boah, da hast du gemerkt, okay, RB kann jetzt auch wirklich diese Spiele ziehen, die spitz auf Knopf stehen, was sie vergangene Saison gar nicht konnten. Und dann kam eben so eine kleine Delle. Union verloren, zu Hause Leverkusen verloren, dann der Start ins neue Jahr, der nicht reibungslos lief. Also ich glaube, hätte Ole Werner von Beginn an 4, 5, 6 Punkte weniger geholt in den Spielen, in denen sie auch nicht hätten gewinnen müssen, rein vom Verlauf, würde man das auch wieder anders betrachten. Ich will sie nicht als Opfer des Erfolgs darstellen, weil das klingt doch einfach bescheuert, aber sie haben häufig vom Ergebnis überperformt als das, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Und jetzt blickt man dann eben schnell drauf, ui, jetzt haben sie da wieder gepatzt und da wieder. Hätten sie in der Hinrunde genauso, wenn es eben anders gelaufen wäre.
Sie haben ja jetzt auch manchmal das Problem, dass sie eben auf Gegner treffen, die ihnen mehr den Ball geben, wo sie nicht mehr ihren Überfallfußball spielen können, sondern wo sie selber mit dem Ball was anfangen müssen. Und da können sie offensichtlich im Moment nicht so viel mit anfangen, beziehungsweise werden relativ nervös, wenn es dann eben nicht gleich klappt. Täuscht der Eindruck?
Ja, muss man auch, finde ich, differenziert sehen. Mainz zu Hause bin ich komplett bei dir. Das war lethargisch. Das war wirklich erschreckend schwacher Fußball. Wolfsburg wiederum noch tieferer Block als Mainz. Extrem tief verteidigt. Da hatten sie Chancen noch und nöcher. Und das gewinnst du im Normalfall. Deswegen das Wolfsburg-Ergebnis, auch das trügt ein bisschen. Da war RB besser, als das Ergebnis scheint. Aber sie haben eben Ausreißer nach da und nach da, sowohl beim Ergebnis als auch in der Performance. Wenn sie alle Chancen genutzt hätten, hätten sie in der Rückrunde auch gegen Bayern zur Halbzeit wahrscheinlich 3-0 geführt. Und am Ende verlieren sie da trotzdem dann 1-5, trotz einer Top-Halbzeit. Also vor allem Thema Reife, finde ich, ein ganz großes bei RB und Thema Chancenverwertung auch extrem momentan.
Weil du das Spiel der Bayern gegen die Bayern ansprichst, das war ja auch was so die Gegentorbilanz ein bisschen verhagelt hat. Jetzt haben sie in den letzten 6 Spielen 11 Gegentore kassiert. Würdest du trotzdem sagen, auch wenn wir vielleicht das Bayern-Spiel mal rausnehmen, dass RB hinten ein bisschen anfälliger geworden ist?
Er hatte auch viel mit dem Fehlen von Castello Luceba zu tun, tatsächlich. Man hat es dann mit El Shaarawy Bichabo probiert, der eigentlich der etatmäßige Luceba-Nachfolger auch Richtung Sommer werden soll, wenn der Franzose dann den Verein wechselt. Aber boah, das waren schon einmal Rütteln am Ohrfeigenbaum von Ole Werner. Selbst mit Luceba-Verletzungen dann Bichabo auf die Bank gesetzt, weil er nicht zufrieden war. Mit Niki Seibert, einen positionsfremden Spieler, in die Kette gezogen. Also, das hatte schon auch Gründe, dass die Stabilität da verloren ging. Aber jetzt gehört auch zur Wahrheit dazu, die beiden Tore gegen Wolfsburg, da schießt Wolfsburg im gesamten Spiel 3-mal aufs Tor und sie kriegen 2 Gegentore. Also es kommt dann in so einer Phase auch viel zusammen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass RB brutal instabil wirkt und das Spiel gegen die Bayern zu Hause für mich eindeutig Reifeprozess, weil da liegen sie 1-3 hinten und entscheiden aber trotzdem, wir galoppieren weiter und fangen dann gegen diese unglaublich kalten Bayern eben noch 2 hinten. Das hat ganz eindeutig für mich was mit Reife zu tun und das fehlt der Mannschaft definitiv.
Wie viel fehlt denn Hasan Ouedraogo? nach seiner Verletzung. Der war ja auf dem Sprung zum Nationalspieler und war ja auch eine tragende Säule dann schon, trotz seiner jungen Jahre schon in Leipzig.
Ich begleite RB jetzt wirklich schon seit über 4,5 Jahren. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen wie Udra Ogo, der in diesem Alter so fertig, so komplett ist, fußballerisch. Also was der mitbringt in seinem wirklich noch so jungen Alter, das ist phänomenal. Es macht so Spaß, dem zuzuschauen. Dieses Profil hat RB nicht nochmal im Kader. Bin auch gespannt. Ich glaube, dieses Profil hast du in der Bundesliga auch so nicht normal. Das Einzige, was Udra Ogo von einer Weltklasse-Karriere stoppen kann, ist leider sein eigener Körper. Und das tut dann auch nicht nur RB, sondern vor allem ihm weh, weil Thema WM. Ich denke, ein richtig fitter, austrainierter Udra Ogo, der viele Spiele in Folge spielen würde, der würde auch mitfahren mit Julian Nagelsmann und der Truppe. Aber dass er Leipzig fehlt, keine Frage. Du hast es mit Bayern Gruder versucht, jetzt aufzufedern. Auch er kommt gut rein gegen Wolfsburg, Tor und Assist gemacht. Aber er ist eben auch kein Hasan Udra Ogo. Also er hat schon auch ein anderes Profil. Aber für Leipzig war klar, diese Kreativität, die uns da fehlt durch Hasans Verletzung, die müssen wir irgendwie auffedern. Das versuchen sie mit Gruder.
Gruder, aber auch einer, der auch noch auf den WM-Zug gerne aufspringen würde. Natürlich die Chance wahrscheinlich ein bisschen kleiner als bei Udra Ogo, aber nicht ganz unmöglich, oder wie würdest du es einschätzen?
Genau, nicht ganz unmöglich. Ich sehe es jetzt auch nicht als, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Hängt natürlich sehr viel von seiner Rückrunde in Leipzig ab. Wenn er jetzt Woche für Woche trifft und vorbereitet, wird Nagelsmann schwer an ihm drumherum kommen. Aber auf der Position hast du eben auch wirklich viele gute Spieler. Gruder sicherlich so das erweiterte Blickfeld, hängt jetzt von der Rückrunde ab. Schießt der RB Richtung Rang 4, Rang 3, ist das eine andere Ausgangslage, als würden sie auf Rang 6 reinkommen.
Aber ist er das Puzzlestück, was eben den Kader jetzt wieder mehr in Richtung Champions League Reife bringen würde? Also mehr Richtung der Vorgabe von Winzlaff?
Ja, wobei Reife von Bayern Gruder, das beißt sich eigentlich auch. Ja. Auch noch ein sehr junger Spieler, ein bisschen unbedarft, ein bisschen wild auch zum Teil. Also man hat jetzt keinen Robert Andrich, keinen Granit Xhaka fürs Zentrum geholt, sondern eben einen neuen, jungen, wilden auf der Udra Ogo-Position. Qualitativ top, aber ich glaube beim Thema Reife ist Gruder jetzt nicht der richtige Ansprechpartner.
Ich meinte damit auch mehr Champions League reif, also mehr auf das Niveau für vielleicht eben diese direkte Qualifikation für die Champions League.
Ja, also sie mussten im Zentrum, mussten sie was machen. Nach der Udra Ogo-Verletzung war für mich dann auch offensichtlich, dass da einfach Kreativität fehlte, so im Herzen auf dem Platz. Entsprechend für mich der richtige Schritt, auch sehr kostenschonender Schritt, 1 Million Euro Leihgebühr, zwar auch ohne Kaufoption, aber für mich die richtige Entscheidung. Jetzt müssen wir schauen, weil das Rennen da oben ist ja auch brutal eng, weil Hoffenheim eben punktet ohne Ende. Du fragst dich gefühlt jede Woche, wann fallen die da oben eigentlich runter? Wie fallen die nicht raus?
Nee, und Stuttgart hält sich da natürlich auch noch. Leverkusen, da weiß man ja auch nicht immer so ganz genau, wie gut sind die jetzt wirklich drauf. Da geht es ja auch mal so. Im Moment ist Leverkusen wieder deutlich besser drauf. Und am Wochenende könnte dann ja auch Leipzig wieder ein bisschen Boden auf die Konkurrenz verlieren, weil mit Dortmund natürlich ein Gegner kommt. Ja, die haben auch einen Lauf.
Ja, und für mich das genaue Gegenstück zu RB, eine ganz reife Mannschaft der BVB. Die können auf Ergebnis spielen. Die wissen, wir führen jetzt 1-0, wir machen keine wilden Sachen mehr, wir spielen keine wilden Bälle ins Zentrum, wir werden die Restverteidigung immer absichern. Und das sind so Kleinigkeiten, die bei RB eben noch nicht immer sitzen. Da hast du mit Niko Kovac natürlich auch den perfekten Trainer, der super auf Ergebnisse spielen kann. Und wie oft wurde gemeckert über den BVB? Was spielen die für einen langweiligen Fußball und wie einschläfernd ist das? Aber schau dir die Zahlen an. Schau dir das Bergamo-Spiel an. Also viel souveräner kannst du dann ein Champions-League-Spiel zu Hause nicht gewinnen. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie RB drauf antwortet. Weil gegen diesen BVB, der wieder top in Form ist, der Ergebnisse und Zahlen liefert, da musst du erstmal bestehen. Und vielleicht so als kleiner Anreiz sogar für beide, der Klassiker steht vor der Tür. Der BVB will sich in Position bringen. RB könnte Dortmund den Klassiker vermiesen. Also das ist schon spannend, der Samstagabend.
Ist ein 6-Punkte-Spiel aus deiner Sicht, vor allen Dingen für Leipzig?
Auf jeden Fall, weil du eben, wie wir eben besprochen haben, da oben auf Teams hast, die nicht abreißen lassen. Ich denke, auch Leverkusen dürfen wir da auf gar keinen Fall rausnehmen. Man hat dann Glück, dass auf Rang 7 und 8, dass da dann ein ziemlich großes Polster ist. Aber von Bayern abwärts, BVB bis Rang 6, bis Leverkusen, das ist schon brutal viel Qualität. Und eben diese eine Unexpected-Mannschaft mit Hoffenheim dabei, das haben wir aber gefühlt jedes Jahr. Ne? War auch mal Freiburg zwischendurch. Also jedes Jahr hast du eine Truppe dabei, die einfach nicht abreißen lässt.
die ein bisschen den ganzen Laden da oben aufmischt und etwas Bewegung in diese Top 4 dann einfach reinbringt. Jetzt hast du vorhin gesagt, Brian Gruder ohne, Brian Gruder ohne Kaufoption ausgeliehen. Das ist ja auch eigentlich nicht der normale Schritt, aber ist das auch ein Resultat der knappen Kassen bei Leipzig, dass man eben dann auch eine Saison ohne Europa jetzt erstmal schon mal überstehen muss?
Er ist schon ein Anti-RB-Move, das stimmt. Leihe ohne Kaufoption hat man ganz, ganz selten gemacht. Nur dann, wenn man sich wirklich komplett sicher war, wie bei Xavi nach der ersten Leihe. Fakt ist aber auch, du hättest Gruder jetzt nicht kaufen können. Also hättest du jetzt nichts völlig Astronomisches auf den Tisch gelegt, was natürlich auch Quatsch gewesen wäre, weil er lange nicht gespielt hat, hättest du ihn nicht bekommen. Für Brighton war klar, ihr bekommt ihn per Leihe für ein halbes Jahr. Mehr können wir erstmal nicht machen, auch nicht mit Kaufoptionen. Und für RB war jetzt eine Kurzfristigkeit wichtig. Wir müssen jetzt Ouédraogo ersetzen. Das können wir jetzt, weil die Tür aufgeht mit Brian Gruder. Knappe Kasse würde ich eher nicht so sehen, weil sie mit Abdoul Koné im Sommer schon wieder über 20 Millionen auf der Innenverteidigerposition ausgegeben haben. Also ganz so schlecht geht's RB finanziell auch jetzt nicht.
Aber eine zweite Saison ohne Champions League, ohne Europa wäre natürlich dann schon ein Schlag ins Kontor. Ist das von dem Standpunkt aus zu sehen, Minslavs Forderung auch da vielleicht ein bisschen weniger sportlich motiviert als eher wirtschaftlich dann irgendwo auch alternativlos, um dieses Niveau, was man über Jahre hatte, natürlich auch halten zu können?
Ja, kommt auf jeden Fall dazu. Und eben dieser große Sponsor auf der Brust. Was will der? Der will ins alleroberste Regal. In jeder Sportart, wo man ist, da muss man auf Formel 1 gucken, allgemein auf die Extremsportarten, die man hat. Man will überall hoch hinaus, überall ganz oben dabei sein. Und das bist du bei allem Respekt nicht in der Conference League. Das bist du nur in der Königsklasse. Ne? Wenn Real Madrid kommt, wenn du nach Liverpool reist, dann hast du eben diese Werbeplattform auch und dann hast du auch den sportlichen Anreiz, wieder diese neuen Diamondes, diese neuen Olmos nach Leipzig zu holen. Also da geht es eben nicht nur um das Sportliche, nicht nur um das Wirtschaftliche. Das ist ein ganz großes Gesamtpaket, warum Minslav mit Leipzig in die Champions League muss.
Würde es nicht funktionieren, also eine Saison ohne Europa, dann müsste wahrscheinlich im großen Stil verkauft werden, wenn es möglich ist. Also zumindest Jan Diamandé wäre dann wahrscheinlich weg oder ist er vielleicht sowieso weg, selbst bei Champions League erreichen.
Ja, also im Normalfall nicht zu halten. Also da geht es jetzt nur darum, was zahlen die Vereine, was sind sie bereit auszugeben. Für RB top verhandelt, der hat keine Klausel im Sommer. Also Marcel Schäfer kann sich so ähnlich wie ich hier ganz entspannt nach hinten lehnen und sagen, wenn er den Jan Diamandé wollt, dann zahlt bitte. Und so ehrlich muss man aus Leipzig sicher auch sein, kommt jetzt Verein X und bietet 100 plus 5 oder 100 plus 10. Ja, was soll Leipzig dann machen? Also dann wird man nicht sagen, wir wollen aber 140. Das wäre der Rekordabgang des Vereins. Man ist weiterhin auch auf Transfereinnahmen angewiesen. Hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Joshko Guardiol, aktuell Top-Transfer für 90 Millionen damals zur City. Für RB ist aber klar, wenn Diomande geht, dann wird er der Rekordabgang und dann soll er 100 Millionen plus kosten. Also das ist schon eine Stange Geld, ob mit oder ohne Champions League. Das ist Fakt.
Liverpool, Arsenal, PSG, Real, Bayern, sie stehen alle offensichtlich schon Schlange, schreibt zumindest die Sportbild. Und die schreibt ja auch Champions League Alarm und sagt eben, sollte nicht die Champions League erreicht werden, müssten dann im Sommer 200 Millionen Transfereinnahmen am Ende unterm Strich stehen. Kannst du das aus deiner Kenntnis der Leipziger bestätigen und kannst du auch sagen, dass es tatsächlich so ist, würde man die Champions League schaffen, wären es nur 100 Millionen, die man einnehmen müsste? Also in jedem Fall müsste Leipzig ordentlich Einnahmen generieren?
Das ist tatsächlich Jahr für Jahr so das Grundsatzmotto im Sommer. Man hat immer einen langen, budgetierten Plan. Auch vergangenen Sommer war das so, dass man eben viel Geld einnehmen muss, trotz Europa aus oder auch mit Europa wäre das so gewesen. Auch die Jahre davor haben wir es ja gesehen, dass Nkunku und Co. den Verein verlassen haben. Also es bleibt das Leipziger Businessmodell. Teuer verkaufen, weniger teuer einkaufen. Immer wieder aufs Neue. Wenn die Champions League wegbricht, hast du natürlich deutlich weniger Einnahmen, musst du auch wieder mehr einnehmen. Die 200 Millionen Einnahmen würde ich jetzt an der Stelle so nicht bestätigen wollen. Aber auf jeden Fall wird Leipzig im Sommer wieder verkaufen und auch wieder Schlüsselspieler verkaufen. Luke Kemba beispielsweise hat eine große, große Klausel in seinem Vertrag stehen. 80 Millionen stehen da drin. Auch da stehen viele, viele Vereine Schlange. Antonio Nusa, hochspannender Kerl. Also RB hat eben noch nicht diesen Pull, dass sie sagen können, Nusa, Luke Kemba, die bleiben jetzt 5, 6, 7 Jahre, so wie es die Bayern machen könnten, sondern sie sind weiter darauf angewiesen, hohe Transfersummen zu generieren.
Und dann wieder eben neu zu entwickeln, wieder trotz des großen Drucks, die Champions League erreichen zu müssen, wieder einen Kader aufzubauen, der dann eben diesen Ansprüchen auch genügt. Also sehr viel Druck dann auch für den Trainer.
Absolut, aber das wusste Ole Werner im Vorfeld, vor allem wenn du aus Bremen mit einer wirklich sehr, sehr spärlichen Kasse Richtung Leipzig wechselst. Völlig andere Bedingungen, völlig anderer Kader, das ist schon so, aber man hat sich bewusst für Ole Werner entschieden und Jürgen Klopp hat da definitiv seine Hand für Ole Werner ins Feuer gelegt. Also das ist schon Druck, bin auch gespannt, wie Ole Werner das in den kommenden Wochen moderieren wird, wenn sich die Lage noch mehr zuspitzt. Worauf man sicherlich auch etwas hofft und schielt, ist dieser Champions League Platz 5 in der Bundesliga, der Stand heute Morgen, wenn wir hier aufnehmen, am Donnerstag, aktuell berechtigen würde. Für die Champions League aktuell ist Deutschland da bei dem Koeffizienten auf Rang 2 hinter England. Also momentan hätten wir 5 Startplätze für die Champions League. Darauf hofft Leipzig natürlich, aber trotzdem, das ist schon ein richtig enges und toughes Rennen da oben.
Das würde die Situation für Ole Werner natürlich ein bisschen entspannen, aber sollte es sich jetzt nicht entspannen, weil zum Beispiel eben auch gegen Dortmund jetzt das Spiel nicht gewonnen wird, vielleicht sogar verloren wird, wie schnell hätte man dann in Leipzig, obwohl man sich bewusst für Werner entschieden hat, dann eine Trainerdebatte?
Also ich glaube, von innen tatsächlich nicht so schnell. Das kann man von außen natürlich leicht befeuern, aber von innen, da hat man schon Vertrauen. Man sieht auch differenziert auf die Spiele. Man weiß, dass Mainz für die Tonne war, Wolfsburg dagegen eigentlich ein guter Auftritt. Da hat man schon auch mit Jürgen Klopp vor allem so als der Trainer-Mentor und der die Trainer vor allem am besten versteht, einen richtig, richtig guten Mann, Marcel Schäfer. Ich glaube, kaum jemand ist so besonnen und mit so viel Geduld umgegangen in der Trainerdebatte, wie er vergangene Saison, als es um Marco Rose ging. Also da hat man schon aus Werner Sicht sehr, sehr gute Jungs um ihn herum. Deswegen, wenn sie jetzt Dortmund verlieren, sehe ich keine Trainerdebatte. Müssten wir nach Spieltag 34 schauen, wo kommt Leipzig raus, wenn sie überraschend wirklich jetzt da oben komplett rausrutschen, müssten wir neu sprechen. Man fühlt sich aber eigentlich auf einem guten Weg mit Ole Werner.
Wie siehst du die oder was erwartest du vom Spiel gegen den BVB jetzt? Wie wird Leipzig das aus deiner Sicht angehen und wie hätten sie vielleicht aus deiner Sicht dann auch die besten Chancen, um den in Form sich befindenden BVB dann auch vielleicht zu packen?
Wenn RB diese Rückrunden-Performance gegen die Bayern aus der ersten Halbzeit auspackt, dann können sie wirklich jeden Gegner ganz, 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 ganz schnell packen. Also wie, da war ich wirklich beeindruckt von den ersten 45 gegen die Bayern, auch glaube ich, die Münchner selbst etwas erstaunt gewesen. Das war so der Maßstab, weil du siehst, das ist in der Truppe drin. Und dann hast du so Auftritte St. Pauli, Mainz, teilweise Heidenheim, wo du dir denkst, boah, das ist dann schon ein ganz, ganz anderes Gesicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Leipzig manchmal so ein Topspielgesicht hat. Samstag, Flutlicht, 18:30, Heimspiel vor allem. Irgendwie können die dann einmal schnipsen, vielleicht wird ein Red Bull-Kühlschrank geäxt und dann kommt wirklich eine brutale Intensität auf den Platz. Ich denke, nur so schlägst du den BVB. Du musst intensiv sein, du musst sie beschäftigen, du musst sie immer wieder mit Hereingaben und Flügelläufen bombardieren, weil wenn sie eins sind und Kovac dann extrem stabil. Und wenn du das ins Wanken bringst, immer wieder mit 1 gegen 1 Situationen, Nusa Diomande auf den Flügeln, dann ist da für RB schon was drin. Für mich ein 50-50 Spiel, definitiv. Wobei der BVB aufgrund der Form natürlich eine etwas breitere Brust hat. Leipzig weiß aber auch, wenn sie wollen, können sie in der Bundesliga jeden.
Und Gerassi müssen sie in den Griff kriegen.
Da ist was dran. Wenn Lokeba fit ist, wird er sich drum kümmern, gemeinsam mit Willi Orban. Guirassy ist wieder da. Auch vor Wochen, glaube ich, total abgeschrieben gewesen in der BVB-Bubble. Jetzt ist er wieder da. Julian Riasson schlägt Flanken. Mein lieber Scholli, das ist schon gut, was Dortmund macht. Es ist nicht immer sexy, nicht immer super spektakulär, aber muss es das immer sein? Weil ich denke, mit dem Blick auf die Zahlen wirst du schnell zur Meinung kommen, nee, es muss nicht immer so sexy sein.
Erfolgreich ist ja das und Punkte sind am Ende die Währung, die natürlich dann zählen. Ja, die Problemstellen bei Leipzig und die Stärken von Dortmund, das hatten wir jetzt schon zusammengezählt. Sollte es dann aber in diesem Sechs-Punkte-Spiel, weil wir das ja als das schon charakterisiert haben, auch zu einem Sieg der Leipziger reichen, wäre das dann schon was, was auch als Trendwende und als natürlich als Selbstbewusstseinsboost dann funktioniert?
Schon, wobei du bei der Mannschaft auch immer wirklich schauen musst, wie sind die von Wochenende zu Wochenende drauf, weil das ist das große Thema, Konstanz, fehlende Konstanz. Das haben wir in Leipzig, glaube ich, seit jeher, steht immer wieder in den Überschriften drin, wo ist Leipzigs Konstanz? Die existiert irgendwie noch nicht. Du hattest sie in der Hinrunde definitiv, du hast die 13 Partien angesprochen, die sie ungeschlagen blieben. Das war konstant. Da hatten sie aber auch Spielglück. Und wenn du so eine Serie wiederholst, dann brauchst du Spielglück, weil außer Bayern München wird keine Mannschaft in dieser Bundesliga von Woche zu Woche immer wieder dominieren. Deswegen, die Leipziger Konstanz, sie wird immer wieder mal gern gesucht. Sie wird selten gefunden, aber sie haben es zumindest in der Hinrunde bewiesen, dass sie ergebnistechnisch Woche für Woche abliefern können. Wenn sie Dortmund zu Hause schlagen, zeigt das vor allem der ganzen Mannschaft und dem Club, ey, genau das kann unser Niveau sein.
Und wenn du in die Glaskugel guckst, das muss man hier bei uns im Podcast ja am Ende immer, blicken wir heute zweimal rein. Erstmal auf das Ergebnis dann dieses direkten Duells am Samstag um 18.30 Uhr.
Boah, ich denke, man wird sich unentschieden trennen. Ich denke aber, dass einige Tore fallen. Ich denke, dass 4 Tore fallen, 2-2. Am Ende wird sicherlich ein richtig geiles Topspiel.
Und das ist ein Remis, was ja vor allen Dingen dann wahrscheinlich den Bayern nutzt. Obwohl, gegen Frankfurt mit dem neuen Trainer.
Ja, absolut. Das stimmt schon, aber wäre wahrscheinlich ein Remis, was keinem wirklich weiterhelfen würde. Ne? Also Leipzig nicht und den BVB Richtung Klassiker dann auch nicht, je nachdem, was die Bayern gegen Frankfurt machen. Aber wahrscheinlich, wenn man sich's aussuchen könnte, würde man sich weder als Dortmund noch als Leipzig vorher ein Unentschieden picken. Ich denke, beide sollten da schon auf Sieg spielen. Ich denke aber, dass der Ansatz von Kovac so etwas bedachter, etwas vorsichtiger sein wird, weil dem reicht in der 30. auch eine Ecke, die Guirassy zum 1-0 einköpft.
Das stimmt natürlich. Und wenn du zum Zweiten in die Glaskugel guckst, auf das Ende der Saison, wo landet denn RB Leipzig? Schaffen sie die Vorgabe von Oliver Minzlaff oder wird es dann doch knapp nicht reichen?
Boah, das ist wirklich ganz viel Glaskugel, weil noch so viel zu gehen ist, weil auch dieser Platz 5 noch so ein bisschen schwammig ist. Ich denke, es hängt auch ganz viel von der Konkurrenz ab. Also zieht Hoffenheim dieses Niveau wirklich durch? Aber die haben sie auch noch im direkten Duell zu Hause Ende März. Was macht der VfB, der auch noch die Dreifachbelastung sogar hat? Also für mich auch eine große Konkurrenzfrage. Rein vom Terminkalender müsste man fast sagen, Leipzig hat es am besten erwischt mittlerweile. Sie haben keinen Pokal mehr, sie haben keine internationale Geschichte mehr. Sie haben nur Bundesliga Woche für Woche, viel Training. Deswegen müsste man von den Bedingungen fast sagen, Leipzig sollte es packen. Aber ich finde das Niveau dieser Top 5 unter Bayern schon bemerkenswert dicht. Deswegen, ich traue es mir gar nicht zu sagen.
Dann entlasse ich dich aus dieser Frage auch, das ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben ja die Tendenz, hast du ja auf jeden Fall schon durchblicken lassen. Aber du erfahrtest auch nicht, dass jetzt Benny Henrichs, nehmen wir mal aus, der hat ja schon gesagt, ja klar, Champions League, dass die anderen, die vielleicht weniger Erfahrung haben, keine Nationalspieler sind, dann mehr mit diesem Anspruch zu knapsen haben?
Naja, aber wofür spielst du Fußball? Wofür hast du bei RB unterschrieben? Ne? Also hier hat keiner unterschrieben, weil er irgendwie zwischen 8 und 12 landen will. Hier will auch keiner Conference League bei allem Respekt gegen Sturm Graz spielen. Also das ist denen nicht der Anspruch bei RB. Auch in Jan Diomondé, Antonio Nusa, Christoph Baumgartner, der mittlerweile eine Säule geworden ist, die wollen alle Champions League Fußball spielen. Und wenn sie das nicht spielen, gucken sie sich wahrscheinlich um, bei welchem anderen Verein könnte ich das. Also der eigene Anspruch gibt's ja fast schon her. Wir wollen in diesen Wettbewerb rein. Deswegen, es ist eine super spannende Gemengelage. Wenn uns der Meisterschaftskampf bis zum Ende nicht spannend bleibt, dann auf jeden Fall der Kampf um die Champions League.
Und einen ganz wichtigen Schritt kann Leipzig gegen Dortmund da in die richtige Richtung aus ihrer Sicht natürlich machen. Vielen Dank, Philipp Hinze von Sky, für deine Gerne. Einschätzung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.